Wir wollen auf das Wort Gottes hören für diesen Abend. Das ist im 2. Timotheusbrief in Kapitel 3 und dort die Verse 14 bis 17. Paulus schreibt an Timotheus: Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Zum Gebet und anschließenden Lied bitte ich Sie aufzustehen. Himmlischer Vater, in Jesus Christus wollen wir heute Abend zuallererst ganz herzlich danken, dass wir so die Gelegenheit haben, zusammenzukommen. Und wir danken dir auch für diesen guten Anlass, der mit großer Freude und Dankbarkeit immer wieder unser Herz erfüllt. Wir danken dir für dieses besondere geschichtliche Ereignis der Reformation. Wir danken dir für all diese heilvollen Auswirkungen durch die Jahrhunderte hindurch, für unser Land, für diesen Kontinent, für unser persönliches Glaubensleben. Hab von Herzen Dank dafür, dass du es geschenkt und gewirkt hast. Wir danken dir für die Strahlkraft deines Evangeliums, die dadurch neu zum Leuchten kam. Wir danken dir für deine Gnade, auf der wir stehen dürfen. Und wir danken dir für das Geschenk des Glaubens, das du uns gegeben hast, als Fundament unserer Beziehung zu dir. Und wir danken dir für dein Wort. Was für ein Schatz, was für eine Grundlage, was für ein Fundament, was für ein Vorrecht, dich in deinem Wort zu haben. Hab ganz herzlichen Dank, dass das uns bestimmen kann in unserem Glaubensleben, dass uns das bestimmen darf, auch an diesem Ort, in diesem Haus, in dieser Gemeinde und ganz besonders auch an diesem Tag. Und so preisen wir dich und geben dir über deinem Reden und über deinem Wort die Ehre und beten dich darüber an. Unsere Bitte ist, dass auch an diesem Abend durch deine Worte bei uns ankommst, dass sie auf einen guten Boden fallen, dass du, Hartmut Steeb, segnest zur Auslegung deines Wortes und dass du uns einen klaren Kopf, ein offenes Herz gibst, das aufzunehmen, was du uns heute Abend zu sagen hast. Wir preisen dich darüber, dass immer und immer und immer wieder neu du mit den Worten aus der Ewigkeit unsere Zeit hineinsprichst und in unserer Mitte gegenwärtig und präsent bist. Gelobt seist du, wir beten dich an. Amen.
Bei einer solch freundlichen Begrüßung und einem solchen Potpourri und einem Feuerwerk konnte ich mir gar nicht so schnell merken, wo ich überall widersprechen sollte. Das war vielleicht Absicht, oder? Aber an einer Stelle habe ich gedacht, da kann ich doch einhaken. Er hat ja gesagt, ich sei ewig Generalsekretär der Allianz gewesen. Und da hoffe ich doch sehr, dass die Ewigkeit länger sein wird als diese 31 Jahre, die das geworden sind, war auch gar nicht so vorgesehen. Die Evangelische Allianz, als sie mich angefragt hatte damals im Jahr 87, wollte mich gern für 10 Jahre. Da habe ich gedacht, okay, ich bin eigentlich von Beruf Verwaltungsbeamter. Ich habe beim Evangelischen Oberkirchenrat in Stuttgart gearbeitet. Wenn man Beamter auf Lebenszeit ist, schon eine kleine Familie hat, also wir hatten damals erst 6 Kinder, habe ich gedacht, dann wäre es ja vielleicht doch gescheit, wir würden da vielleicht eine Beurlaubung hinkriegen, damit ich wieder zurückkehren kann nach den 10 Jahren. Dann hat der Oberkirchenrat gesagt, 10 Jahre geht gar nicht. Höchstens 8. Machen wir mal 5 plus 3. Und dann habe ich im Laufe der Jahre kennengelernt, was kirchliche Arithmetik ist. 5 plus 3 gibt 31. Und jetzt hoffe ich natürlich schon, obwohl wir ja wissen, dass die Ewigkeit eine ganz andere Dimension ist als die Zeit, dass es doch länger sein wird wie 31 Jahre, wenn wir an Ewigkeit denken. Heute Reformationstag, Reformationsfest ja eigentlich, dass wir uns wirklich freuen können an dem, was Martin Luther und andere Reformatoren uns mitgegeben haben. Und ich habe schon oft überlegt, wie würden Sie eigentlich heute unsere kirchliche Situation betrachten? Was würde wohl Martin Luther und Huldrych Zwingli und Johannes Brenz und viele andere eigentlich sagen, wenn sie die Kirche sehen könnten? Wenn wir heute über Kirche und Christen in unserem Land sprechen, dann hört man ja oft so Mollklänge, also so ein fatalistisches oder ein resignatives Wahrnehmen des dramatischen Schwunds der Kirchlichkeit. Also hier in den gebrauchten Bundesländern des Westens ja noch stärker als in den neuen Bundesländern, denn die dort drüben sind es schon viel eher gewohnt, dass die Christenheit in einer Minderheitensituation ist. Ich bin ja einerseits dafür dankbar, dass die Fragen rund um den zunehmenden Schwund auch gesellschaftlicher Bedeutung der Kirchen sauber analysiert und innerhalb der Kirchen diskutiert wird, wobei ich mir viel mehr klare Analyse und saubere Diskussion und offene Diskussion wünschen würde. Ich wundere mich eigentlich immer darüber, wie locker man darüber weggeht, dass wir immer weniger werden. Irgendwie scheint es so schicksalhaft zu sein. Und wenn wir in der Industrie wären und ein Unternehmen so eine Entwicklung hätte wie die Kirchen in unserem Land, dann gäbe es da Krisenszenarien und dann wäre Krise angesagt, dann würden neue Strategien überlegt werden und vermutlich würden auch einige Köpfe rollen. Aber ich bin natürlich sehr davon überzeugt, dass eine wirkliche Erneuerung der Kirche nicht aus der Frustration und der Resignation kommen kann, auch nicht aus einer sauberen Analyse und Krisenbesprechungen. Dringend nötig ist die Konzentration auf die wesentlichen Inhalte des christlichen Glaubens. In der Wirtschaft würde man sagen, wir müssen unsere Stärken stärken, uns fokussieren. Und dazu darf und muss natürlich auch ein solcher Reformationsgottesdienst dienen, dass wir mit neuer Kraft und Klarheit neu gestärkt unser Christsein dann im Alltag, Christsein am Montag, leben können. Und darum, denke ich, ist es so unsagbar wichtig, dass wir uns mitten in aller Meinungsäußerungen immer wieder zurückziehen können auf die Urkunde des Glaubens, die ursprüngliche Kunde des Glaubens. Denn was wir vom lebendigen Gott wissen, das wissen wir doch aus der Bibel. Und was wir von Jesus Christus wissen, das wissen wir aus der Bibel. Und was uns die Apostel aus der Lehre von Jesus übermittelt haben für unser Denken, aber auch für unser Leben, das wissen wir aus der Bibel. Sie ist die ursprüngliche Kunde des Glaubens und darum auch die echte Urkunde. Also Urkunden beglaubigen ja ein wirkliches Geschehen, so die Geburtsurkunde und auch die Sterbeurkunde oder die Heiratsurkunde, wobei man vielleicht in Klammer sagen muss, übrigens kein Trauschein. Manche meinen immer, man braucht keinen Trauschein zum Heiraten. Ich habe auch keinen. Nicht einen Trauschein, so wie einen Führerschein, sondern das amtliche Festhalten, dass sich zwei Menschen die Treue versprochen haben. Es geht also nicht um die Frage, ob man zur Liebe einen Trauschein braucht. Es geht um die Frage, ob auf das Ja-Wort Verlass ist. Die Treue ist der Stempel der Liebe. Liebe ohne Treue ist keine wirkliche Liebe. Also Geburtsurkunde und Heiratsurkunde und Sterbeurkunden sind Bestätigungen des Geschehens. Und so zeigt uns die Urkunde Gottes, die Urkunde des Glaubens, was Gott denkt und was er gesagt hat und was er von uns Menschen will und wie er wirkt, was er getan hat und tun wird und was für unser Leben wichtig ist. Dieses Wort Gottes enthält die Berichte von Gottes Wirken, von Gottes tatkräftigem Reden. Sie ist die Urkunde der Geschichte Gottes mit den Menschen. Die erste Kunde, die verbriefte ursprüngliche Kunde. Und auf diese Urkunde des Wortes Gottes ist Verlass. Sein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Und darum, ich denke, dass darf man bei so einem Reformationsgedenken doch auch sagen, ist es schon tragisch. Gerade im Blick auf den Reformationstag sage ich das, dass in den letzten Jahrzehnten bis in die Kirchen hinein viel Misstrauen gegenüber dem Wort Gottes gesät wurde. Das sucht man vergebens, Martin Luthers, das Wort, sie sollen lassen stehen und kein Dank dazu haben. Es ist da modern geworden, alles anzuzweifeln. Also wenn Sie mal die Zusammenfassung christlichen Glaubens nehmen, so etwa wie sie im apostolischen Glaubensbekenntnis zum Ausdruck kommt, dann können Sie ja die Bibelkritik mit Händen greifen. Wenn Sie anfangen, ich glaube an Gott, den Vater, dann fragen schon manche und sagen, kann es denn auch die Mutter gewesen sein? Und wenn Sie weitergehen und sagen, den Schöpfer Himmels und der Erde, naja, dann kommt die Frage, ob das wirklich so stimmt, ob nicht doch alles aus Zufall geworden ist. Und wenn Sie an die Geburt Jesu kommen, dann erfahren Sie selbst den Zweifel von Bischöfen an der biblischen Botschaft, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren worden sei. Und wenn man dann gar in ethischen Fragen denkt und sagt, man müsse eben im Zweifel das Wort Gottes auch gegen ihren Wortlaut auslegen, wie es ein früherer Ratsvorsitzender der EKD mal zum Ausdruck gebracht hat. Nein, so können und dürfen wir uns Gottes Wort nicht zurechtbiegen. Nun ist ja bei uns in der Gesellschaft seit einem Jahr, morgen ist es ein Jahr her, der Zweifel sogar Gesetz geworden. Man darf jetzt amtlich zweifeln, ob man Frau oder Mann ist. Und wenn man sich anders fühlt, als es ist, dann darf man sogar die Urkunden verändern lassen, sein Geschlecht und den Namen. Und leider hat man da auch wenig gehört von einem kraftvollen Widerspruch der Kirchen gegen diese Verabschiedung von Tatsachen, von Natur, von Wissenschaftlichkeit. Urkunden konnte man bisher höchstenfalls ändern, wenn sie nachweislich falsch waren. Das gab es ja auch durchaus mal, dass ein Fehler entstanden ist. Aber dass man sie nun ändert, weil man seine Wahrnehmung, seine Einschätzung, sein Gefühl geändert hat, das ist doch tatsächlich absurd. Dann werden Urkunden plötzlich relativ. Und im Blick auf unsere Kirchen und Gemeinden sage ich, wir dürfen uns nicht wundern, wenn die Kirchen und unser Glaube Kraft und saftlos wird, wenn wir meinen, dass wir es jetzt besser wissen würden als Generationen vor uns und noch mehr, als es vor allem Gottes Wort selbst über sich sagt. Allein die Schrift ist doch eine der großen Überzeugungen aus der Reformation und die gilt auch noch heute. Und nun haben wir ja gerade schon den Bibeltext gehört aus 2. Timotheus 3 von Vers 14 an. Ein Bibeltext, der mir besonders ans Herz gewachsen ist. Und ich möchte ihn gerne noch einmal lesen, denn das Wort Gottes kann man nie häufig genug wahrnehmen. Da schreibt der Paulus, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Aufdeckung der Schuld, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werke geschickt. In den letzten Jahren gab es ja manchmal so 2G-Regelungen und 3G-Regelungen. Ich will Ihnen heute 3Gs mitgeben. 3Gs. Das erste, gelernt. Paulus erinnert ja den Timotheus an das, was er gelernt hat von Jugend auf. Hier spricht also Paulus zu denen, die schon aus Tradition im Glauben leben. Vielleicht im gläubigen Elternhaus groß geworden sind. Das ist ja nicht jedem vergönnt. Aber wem es geschenkt ist, als Gabe mitgegeben, der darf es auch hüten, der darf es auch bewahren. Wobei beim Wort hüten denkt man dann vielleicht schnell an konservieren und dann ist es nicht weit zu konservativ. Und an dem festzuhalten, was man gelernt hat, was gut und richtig und wichtig ist, ist nicht altertümlich oder ewig gestrig, sondern einfach nur klug. Einfach nur klug. Ich möchte es gern biografisch von mir sagen, der ich in einer pietistisch geprägten Familie groß geworden bin. Also Losung und Lehrtext am Frühstückstisch und eine gelesene Morgenandacht. So begann der Tag. Der Neukirchner Kalender am Mittagstisch nach dem Mittagessen, Vorder- und Rückseite. Und nach dem Abendessen ein gelesenes Kapitel aus der Bibel. von 1. Mose 1 angefangen bis Offenbarung 22. Als ich so als Kind mitbekommen habe, dass wir jetzt zur Offenbarung 22 kommen und jetzt dann zu Ende ist, habe ich gedacht, jetzt sind wir endlich fertig. Aber dann hat mein Vater eben wieder vorne angefangen. Und so habe ich in meinem Leben zu Hause in der Familie einige Male die Bibel einfach nur durchgehört. Das prägte den Alltag. Und am Sonntag, da waren wir zuerst auch als kleine Kinder mit im Gottesdienst, wo auch die Erwachsenen waren. Dann gab es eine halbe Stunde Pause und anschließend war Kindergottesdienst. Nicht parallel, anschließend war Kindergottesdienst. Und am Nachmittag, da waren wir bei den APIs, wie man heute sagt. Damals hieß es Alpidische Gemeinschaft. Das klingt so komisch, deshalb hat man es jetzt APIs genannt. Da waren wir in der Gemeinschaftsstunde. Und jetzt sage ich einfach mal Bibel lesen, Gottesdienst, Hauskreise, Gemeinschaftsstunden sind ganz gewiss nicht die schlechtesten Freizeitbeschäftigungen und Sonntagsgestaltungen. Gelackmeiert und angeschmiert und enttäuscht sind niemals die, die auf die direkte persönliche Gemeinschaft mit Gott setzen und die auf sein Wort hören, die sein Wort als Wahrheit für ihr Leben gelten lassen und Schritt für Schritt Gottes Gebrauchsanleitung folgen. Denn sein Wort macht auch die Unverständigen klug. Betrogen werden am Ende jene Menschen sein, die meinen, sie können ihr Leben selbst in die Hand nehmen, selbst steuern, selbst bestimmen, selbst mit den Problemen ihres Lebens fertig werden, die sich ihnen in den Weg stellen. Ach nein, diese scheinbar Klugen werden am Ende an ihrer unzureichenden Klugheit zugrunde gehen. Und darum sage ich mit dem Wort Gottes, also wenn man jetzt einfach mal wieder so von vorne anfängt zu lesen, Gott hat diese Welt geschaffen und alles, was darinnen ist. Ich weiß, dass man mit dieser Ansicht heute natürlich bei manchen Kopfschütteln erntet, wenn jetzt so vielleicht sogar offener Widerspruch oder ins Abseits gestellt zu werden. Vielleicht wird man als Fundamentalist bezeichnet, einer von vorgestern. Aber ich sage ganz offen, ich glaube daran, dass dieses Weltall, das wir ja gar nicht so ergründen können in seiner Weite und Tiefe und Größe, für uns unvorstellbar ist, dass das geschaffen ist durch den lebendigen Gott. Er hat das alles durch sein Wort geschaffen. Ist das unlogisch? Naja, ich sage, sein Wort ist keine tote philosophische Erkenntnis, sondern ein dynamisches, kraftvolles Wort. Die Bibel sagt uns, dass Gott durch sein kraftvolles Wort diese ganze Welt, den ganzen Kosmos geschaffen hat. Und es geschah so, ist ja sozusagen der Kehrreim der Schöpfungsgeschichte. In unserer Zeit, in der Reden und Tun oft himmelweit auseinanderfallen, ist das für uns natürlich schwer zu denken. Aber so ist der lebendige Gott. Wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Bei ihm passt keine Handbreit zwischen Reden und Tun. Also der Mainstream, der große Strom, der Meinungsstrom dieser Welt, der geht natürlich noch immer davon aus, dass diese Welt, dieser Globus durch Zufall entstanden wäre, obwohl es daran wirklich ernstzunehmende Zweifel gibt. Ich habe jedenfalls nicht den Glauben, dass das alles durch Zufall geworden ist. Aber da geht's mir gar nicht um Einzelheiten. Was wir alle so denken und uns vorstellen können, ahnen können. Ich vertraue einfach dem Wort Gottes. Und so habe ich es gelernt. Und so habe ich noch kein einziges stichhaltiges Argument gehört, um diesbezüglich meine Meinung zu ändern. Also beim Fußballspiel wird man so sagen, das Spiel entscheidend. Ja, das ist lebensentscheidend. Und darum brauchen wir immer wieder den Blickwechsel in die Betriebsanleitung für ein gelingendes Leben, die Bibel. Zweites G, gelebt. Paulus weist aber darauf hin, dass das Wort Gottes nicht in erster Linie zur Wissensvermittlung gegeben ist, sondern zum Leben. Mir gefällt dieses alte Lutherdeutsch, das ich auch gelesen habe, Vers 16, denn alle Schrift ist Nütze zur Lehre, zur Aufdeckung der Schuld, zur Besserung und zur Erziehung in die Gerechtigkeit. Wenn Sie aufpassen, diese vier ersten Buchstaben dieser vier Hauptworte, Lehre, Aufdeckung der Schuld, Besserung, Erziehung, L-A-B-E, gibt das schöne alte deutsche Wort Labe. Also die Älteren kennen vielleicht noch das schöne Lied, wir laben uns an einer Wasserquelle, wo frisches Wasser fließt. das frische Wasser des Wortes Gottes. In dieser vierfachen Weise kann man wirklich Gottes Wort sozusagen nach diesem Labeprinzip lesen und studieren. Und das möchte ich kurz sagen, Nütze zur Lehre. In diesem Wort finden wir alles, was wir über Gott wissen können und was wir über Gott wissen müssen. Hier entdecken wir, weshalb er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat. Hier erfahren wir, worauf diese ganze Weltgeschichte hinausläuft. Hier finden wir Ursprung und Ziel unseres Lebens. Denn wenn und weil Gott das ja alles inszeniert hat, ist er auch derjenige, der am besten weiß, wie alles gut funktioniert. Ich musste mir öfter, als ich für die Evangelische Allianz unterwegs war, bin ich viel mit dem Auto gefahren und musste mir öfter mal ein neues Auto kaufen. Und wenn ich so ein neues Auto gekauft habe, habe ich gedacht, jetzt will ich doch einfach mal die Betriebsanleitung lesen. Das ist ja ein dickes Handbuch. Heute kriegt man das natürlich irgendwie bloß als CD oder als QR-Code und da muss man das alles im Internet lesen. Aber ich habe angefangen, dieses Handbuch zu lesen. Aber ich kann Ihnen sagen, ich bin nie weit gekommen. Das war mir irgendwie zu blöd. Ich habe gedacht, also wo das Gaspedal ist, das finde ich im Auto. Und die Bremse finde ich auch und das Lenkrad. Was braucht man sonst noch? Das reicht doch eigentlich. Also fahren kann ich schon. Da bin ich einfach drauf zugegangen und habe das bleiben lassen. Aber wenn ich dran denke, ich hätte mal mich in ein Flugzeug reinsetzen sollen, dort sozusagen Pilot spielen und jetzt einfach losfliegen, da hätte ich doch etwas Sorge gehabt. Was will ich damit sagen? Je komplizierter etwas ist, desto wichtiger wird die Betriebsanleitung. Und nun sage ich, es gibt überhaupt nichts Komplizierteres auf dieser Welt als das menschliche Leben. Wie fein ist das alles schon organisch aufeinander abgestimmt? Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Hörsturz erlitten und war dann viel beim Akustiker, wo es dann um Hörgeräte ging. Ich bin immer wieder neu in Staunen gekommen, wie kompliziert allein so ein kleines Organ dieses Ohr ist und wie individuell das gestaltet ist und wie das tatsächlich dann auch funktioniert. Also es ist ja nicht nur das Organ des Ohres, sondern wenn ich jetzt hier spreche, dann spreche ich natürlich mit dem Mund, aber natürlich, sehen Sie ja, bewege ich mich auch. Ich versuche auch mit meinen Händen irgendwie ein bisschen was zu greifen und ich versuche auch mit den Augen den einen oder anderen zu sehen und hineinzuschauen. Und das alles wird ja über den Kopf gesteuert. Das ist doch ein einziges Wunderwerk, unser Leben, was da alles funktioniert. Und ich denke dran, eine meiner Töchter hat vor 4 Monaten mal wieder ein kleines Menschenkind zur Welt gebracht. Silas, wenn ich daran denke, aus dieser liebenvollen Vereinigung eines Ehepaares haben diese klitzekleinen Zellen, Eizelle und Samenzelle, sich auf wunderbare Weise vereinigt. Die Eizelle, nehmen an, Sie wissen das, 0,1 Millimeter groß, die Samenzelle tausendfach kleiner. Aber mit dieser Verschmelzung ist dann auch schon alles angelegt, was diesen neuen Menschen ausmacht, ob Junge oder Mädchen, seine Veranlagung, die genetische Zusammensetzung bis hin zur Haarfarbe. Und dann ist dieses Geheimnis Mensch da gewachsen in diesen 40 Wochen, bis es dann in das Licht der Welt erblickt hat. Kann man das überhaupt verstehen, was da eigentlich passiert? Also wenn jemand wissen will, wozu das alles gut ist, was wir hier leben und erleben, dann ist es doch das Beste, sich direkt beim Erfinder des Lebens, beim Planer, beim Konstrukteur, beim Erzeuger, bei dem zu erkundigen, der das alles geordnet hat, der das alles werden und wachsen lässt beim lebendigen Gott. Er gibt uns Klarheit und Weisung darüber, wie nun solches Leben auch wirklich gelingen kann. Also wir fragen sozusagen den Chef persönlich. Gottes Wort ist Nütze zur Lehre. Aber eben nicht nur im Sinne eines Lexikons zum Nachschlagen oder einer frommen Wikipedia. Die Bibel ist ein Benutzerhandbuch, eine Gebrauchsanleitung für ein gelingendes Leben. Und darum dieser zweite Punkt, Nütze zur Aufdeckung der Schuld, das A. Beim Bibellesen fällt uns allerdings unser Unrecht ein und auf. Und die Bibel geht ja schonungslos damit um. Da entdecken wir auch Abraham, das große Vorbild des Glaubens, eben leider auch als einen versagenden Lügner. Da wird seine aus Zweifel an der Erfüllung der Gottesverheißungen eingegangene Polygamie mit den Folgen von Streit in der Familie nicht übergangen. Genauso wenig wie der gemeine Betrug des Jakob an seinem erblindeten Vater und an seinem Bruder, die Angeberei und der Stolz des Josef, der Revolutionsmord des Mose, die Vielweiberei von Salomo bis hin zur Verleugnung des Petrus. In der Bibel gibt es keine Anleitung dafür, wie man die Verantwortung seiner Schuld anderen in die Schuhe schiebt, wie man sie am besten so als bedauerliche Veranlagung deklariert oder als Notlüge entschuldigt oder sich hinter der Ausrede verhüllt. Das tun doch heute alle. Nein, vor dem lebendigen Gott gibt's kein Versteckspiel. Da wird Schuld aufgedeckt und darum, liebe Freunde, ist Bibellesen auch gefährlich. Es ist mindestens so gefährlich wie ein Arztbesuch, denn wenn der die Diagnose stellt und es notwendig wird, dass da ein Krankheitsherd ausgeräumt wird, dann geht's ja möglicherweise unters Messer. Schuld vor Gott, die er uns durch sein Wort aufdeckt, ist in unserem Leben wie ein Krankheitsherd, der um sich frisst und der uns immer wieder und immer tiefer in eine Abwärtsspirale hineinführt. Und darum gibt es doch eigentlich nichts Besseres, als möglichst früh einen Irrweg als Holzweg zu erkennen und sich von Gott selbst die Schuld aufdecken zu lassen. Und dann das B, Nütze zur Besserung. Also Kranken wünschen wir normalerweise gute Besserung. Aber genauso wenig wie die durchgeführte Operation einen Schwerkranken ihn dann am nächsten Tag schon wieder zum Arbeitsplatz zurückkehren lässt, so braucht es auch nach der Aufdeckung von Schuld und der zugesprochenen Vergebung Schritte der Besserung. Man muss sozusagen wieder neu laufen lernen. Ich finde, ein herrliches Beispiel finden wir in Johannes 21, in diesem seelsorgerlichen Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Da wird der Jesus verleugnende Petrus, der ihn verleugnet hat, wieder neu in die Spur gesetzt, erhält einen neuen Dienstauftrag, neue Vollmacht. Und es ist auch ein herrliches Anschauungsbeispiel für die Anweisung des Paulus in Galater 6, Vers 1. Dort heißt es, wenn jemand von einem Fehl übereilt wird, so helft ihm wieder zurecht durch sanftmütigen Geist. So schwer auch eine Schuld sein mag, die da einer auf sich geladen hat, die Bibel gibt Mut zu Schritten der Besserung, der Wiederherstellung und Nütze zur Erziehung in der Gerechtigkeit des E. Hier geht es um den nächsten konsequenten Schritt in der Nachfolge, um das Üben, das Trainieren, das geduldige, verbindliche Dableibleiben. In unserer Spaßgesellschaft, da geht es ja nach Lust und Laune. Aber wer einen Wettbewerb gewinnen will, der kann nur gewinnen, wenn er regelmäßig und fest und ausdauernd trainiert und dabei bleibt. Nicht nur, wenn er halt gerade mal Lust dazu hat. Und das gilt doch erst recht für das große Ziel der Ewigkeit, auf das wir zusteuern. Ich gebe zu, dass ich die große Sorge habe, dass auch die Christen längst von der vorherrschenden Lust- und Launewelle angesteckt sind. Also man soll ja nichts aus Zwang tun, sagt man dann. Und deshalb tut man es auch nicht aus Zwang und lässt es dann lieber bleiben, wenn es einem gerade mal schwer fällt. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir wieder zu einer neuen Verbindlichkeit kommen, ein klares Trainingsprogramm aufstellen. Wir wollen wachsen im Glauben. Wir wollen lernen, uns an den großen Aufgaben Gottes zu beteiligen, sein Reich auszubreiten. Also dieses vierfache Laben an der Quelle, das gelebt, nütze zur Lehre, Aufdeckung der Schuld, Besserung und zur Erziehung und der Gerechtigkeit. Und darum nach gelernt und gelebt noch ein drittes G. Gewiss, auf Gottes Wort ist Verlass. Ich habe dir schon gesagt, die Bibel enthält die Berichte von Gottes Wirken, von Gottes tatkräftigem Reden. Sie ist die Urkunde der Geschichte Gottes mit den Menschen. Und Jesus selbst hat doch in seinem Leben ohne Umschweife deutlich gemacht, wie er zum Wort Gottes steht. In der Bergpredigt sagte er ja, nichts wird aufgelöst vom Wort Gottes. Es war das Alte Testament. Und die Apostel haben am Wort Gottes als inspiriertes, von Gott eingegebenes Wort festgehalten, wie auch dieser Text, den wir gerade bedenken, von Paulus deutlich macht. Was bedeutet das nun für den Umgang mit dem Wort Gottes? Ich erlaube mir noch vier Ratschläge, wohl wissen, dass ich bei manchen offene Türe einrenne, aber ich habe gelernt, die Mutter der Pädagogik sei die Wiederholung. Also wenn wir jetzt was mitnehmen, was wir sowieso schon tun, dann ist es ja umso besser. Dann werden wir dessen gewisser sein. Das erste ist, demütig drunter stehen. Nicht die Bibel steht auf dem Prüfstand, sondern die Bibel stellt uns auf den Prüfstand. Mark Twain hat ja bekanntlich gesagt, nicht die Stellen der Bibel machen mir Schwierigkeiten, die ich nicht verstehe, sondern die, die ich verstehe. Es geht um die Anerkennung, dass Gottes Wort über mir steht und nicht ich über ihm. Und darum ein zweites aufrichtig hinhören. Unsere vorgefassten Meinungen, was sein kann und was nicht sein kann, sind eine bleibende Gefahr, auch manche vorgefertigten Bibelerkenntnisse. Wir tun oft so, als ob wir schon alles wüssten. Schlagen wir eigentlich noch die Bibel auf in der Erwartung, heute Neues von Gott zu erfahren, Neues von ihm zu hören, Neues zu erkennen? Wenn wir das Wort Gottes nicht ernst nehmen, habe ich den Verdacht, dass es ein Zeichen dafür ist, dass wir Gott selbst nicht ernst nehmen. Unsere Zeit mit dem Bibellesen ist ja so eine Sache, die ist doch oft sehr angefochten. Ich war ja bei der Evangelischen Allianz, das ist schon gesagt worden, und da hatten wir immer so ein Kalenderfestspiele, nannte ich das. Das war immer so ein Punkt, wenn man neue Termine festmachen musste, etwas ganz Schwieriges, weil alle so beschäftigt sind. Eines Tages hatten wir eine Einladung vom Bundespräsidenten. Der hatte uns eingeladen zu einer Begegnung, und da dachten wir, das war relativ kurzfristig, und dann haben wir mal gefragt, wer kann da? Und plötzlich hatten die alle Zeit. Plötzlich war das eine ganz große Menge. Wir konnten, glaube ich, nur 12 mitnehmen, aber jetzt wollten plötzlich viele mit. Das war sonst nie der Fall, dass die alle Zeit hatten. Aber offenbar, wenn da ein Termin kommt, der besonders attraktiv ist, dann ist eben doch das Kaffeetrinken mit Onkel Erna, mit Tante Erna und Onkel Otto und so vielleicht nicht so spannend und nicht so interessant. Und dann kann man plötzlich andere Dinge verlegen. Wenn wir mit Gott Gemeinschaft haben dürfen, mit ihm reden dürfen, auf sein Wort hören, uns mit seinem Wort beschäftigen, ist Audienz bei Gott, dem lebendigen Gott, der diese ganze Welt geschaffen hat. Da ist doch der Bundespräsident überhaupt nichts dagegen. Welches Vorrecht haben wir? Haben wir das eigentlich erkannt? Und dass wir hören, was er uns zu sagen hat. Und deshalb sage ich das dritte, Gottes Reden zu mir suchen. Ringen Sie mit Gott im Gebet, dass er zu Ihnen redet? Ich bin tief davon überzeugt, dass wir in unserer heutigen schnelllebigen und so lauten Welt wieder neu mehr Stille brauchen. Ich mache uns deshalb Mut, neu täglich die Bibel zu lesen, sich von Gottes Wort prägen zu lassen, damit wir mitten in dieser lauten Welt, die uns pausenlos volldröhnt, die Orientierung nicht verlieren. Also auch wenn das vielleicht sehr konservativ klingt, planen Sie Ihre stille Zeit mit Gott. Zwar dürfen wir ja ständig mit Gott im Gespräch sein, sozusagen immer online mit ihm verbunden, ihm ständig erlauben, in dieser Computersprache heute oder in dem Computerzeitalter uns Push-Nachrichten zuzuleiten, die ganze Zeit. Aber wir brauchen auch die tägliche, besondere, geplante Zeit, wo alles andere abgeschaltet wird und wir eben nicht für andere und anderes erreichbar sind, konzentriert auf ihn ausgerichtet. Das erste Gebet, das uns von Samuel, dem alten Propheten, aber aus seinen ganz jungen Jahren ja übermittelt ist, lautet: Rede, Herr, dein Knecht hört. Und dann hört er, was Gott ihm zu sagen hat. Das sollte das Gebet bei unserer täglichen Bibellese sein. Rede, Herr, dein Knecht hört. Und noch einen vierten Tipp oder Erkenntnis: Gott mit Gehorsam antworten. Im Leben Abrahams gab es ja eine Zeit von 13 Jahren, in der nichts für die Bibel Berichtenswertes geschah. Er war gegen Gottes Willen seinen eigenen Weg gegangen und hatte Ismael gezeugt mit der Magd, weil er nicht mehr warten wollte, bis endlich die Verheißung Gottes in Erfüllung ging und Sarah ihm einen Sohn schenken würde. Ja, menschlich gesprochen war das ja mit 86 auch kein Wunder, dass einem da langsam die Geduld ausging, dass dieser Verheißene immer noch nicht da war. Es gibt Dürrezeiten im Glauben, keine Frage. Aber wenn wir den Eindruck haben, dass Gott nicht mehr zu uns redet, dann ist auch die Frage angebracht, ob Ungehorsam die Leitung zu Gott blockiert. Wenn Gott redet, erwartet er Gehorsam. Ich sage nochmal, wir müssen nicht alles verstehen, was in der Bibel steht. Aber es hängt alles davon ab, dass wir das, was wir gehört und verstanden haben, auch umsetzen, dass das wirklich dann vom Kopf ins Herz und vom Herz in die Hände und in den Mund und in die Füße geht. Gottes Wort, gelernt, gelebt, gewiss. Ich lade einfach ein, dass wir uns an diesem Wort Gottes ganz neu täglich laben, auf ihn hören, ihm gehorchen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, für diese Urkunde unseres Glaubens, dass du uns berichtet hast, was für unser Leben wichtig ist, dass du uns Anleitung zum Leben gegeben hast durch dein Wort. Herr, und du weißt, wie sehr auch dieses dein Wort heute oft kritisiert wird, wie sehr es angefochten ist, ob wir uns wirklich darauf verlassen dürfen. Danke, Herr, dass du uns deutlich machst, dein Wort ist das, was wir brauchen. Dein Wort gibt uns Kraft. Dein Wort gibt uns Trost. Dein Wort gibt uns die Richtung an für unser Leben. Ach, Herr, lass uns doch neu dein Wort lieb gewinnen. Gerade heute an diesem Reformationstag, allein die Schrift, allein das, was du uns zu sagen hast, ist wichtig für unser Leben. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und danke, Vater, dass dein Wort durch Jesus Christus lebendig geworden ist, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast, der dein Wort uns nochmal aufgeschlossen hat und der Fleisch wurde für uns gestorben, für uns gekreuzigt, unsere Schuld auf sich genommen, damit wir leben können und damit uns ein neuer Horizont eröffnet wird, der Horizont des Lebens mit dir in der Ewigkeit. Danke, lieber Herr, für all das Gute, das du uns getan hast. Herr, wir denken heute an diesem Reformationstag auch wirklich dankbar zurück an unsere Väter und Mütter der Reformation, die uns dein Wort nahegebracht haben und die es uns neu auf den Leuchter gestellt haben. Ach, lass dein Wort jetzt schnelle laufen, Herr. Schenk doch, dass noch viele Menschen dein Wort erkennen. Schenk, dass dein Reich ausgebreitet wird. Du siehst die Krise in unserer Kirche, vor allem hier in Deutschland und in Europa, dass es anscheinend immer weniger werden. Aber wir möchten dich bitten, schenk du doch Erweckung, dass dein Wort neu aufleuchtet und Menschen neu Vertrauen fassen zu dir. Herr, du kannst das tun, dir vertrauen wir. Und alles, was wir sonst jetzt noch auf dem Herzen haben, legen wir zusammen in das Gebet, das uns Jesus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.